Herzlich willkommen zu den Tennisproleten. Ja, schon wieder ist eine Woche rum. Indian Wells ist in vollem Gange mit jeder Menge Tennis, jeder Menge Live-Tennis auch, insbesondere für die, die nachts wach bleiben wollen. Daniel und ich sind schon so geredet, dass er diese Woche gar nicht mit dabei sein kann. Aber ich kann euch beruhigen, ich mache das nicht alleine. Ich labe euch auch nicht zu und ich werde auch nicht Ergebnisdienst für Indian Wells sein. Denn ich habe diese Woche einen ganz tollen Gast hier bei den Tennisproleten. Ich kann euch versprechen, wir werden über ein Thema reden, was polarisiert, was mich selber seit, oh Gott, bin ich alt, seit 40 Jahren begleitet so ungefähr. Und insofern begrüße ich ganz herzlich den Journalisten Daniel Mücksch. Hallo Daniel.
Hallo Tobi, servus, grüß dich. Freut mich, bei euch zu sein oder bei dir zu sein.
Ja, Daniel Mücksch, dem einen oder anderen Spezialisten von euch mag der Name was sagen. Daniel war vor einem Jahr in den Twitter, Social Media Medien und Tennismedien schon mal ganz virulent unterwegs. Als nämlich mehr oder weniger zeitgleich zur Causa Djokovic zu den Australian Open die Biografie veröffentlicht wurde, die Daniel geschrieben hat. Sehr lesenswertes Buch, wie ich finde, über Novak Djokovic. Aber über den wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollen heute über einen Podcast sprechen, den Daniel Mücksch produziert hat, nicht nur produziert, sondern recherchiert, eingesprochen hat und der seit kurzem erhältlich ist auf allen bekannten Podcatchern, unser Boris. Und nein, wir reden nicht über Boris Johnson, sondern über Boris Becker. Und das ist natürlich ein Thema, was im Tennis und Tennis Deutschland viele, viele beschäftigt, Daniel. Dem wollen wir uns heute widmen. Aber bevor wir das tun, müssen wir mit dir all das machen, was wir mit jedem Gast hier machen, nämlich unseren Gäste-Tiebreak spielen. Regeln sind ziemlich einfach. Ich werfe dir 7 Halbsätze zu, die du beendest. Und so haben unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, dich ein bisschen kennenzulernen.
Ja? Perfekt. Lass uns loslegen. Bin bereit.
Daniel, seitdem ich Tennis spiele und verfolge,
hat es mich nicht mehr losgelassen.
Und das ist schon ziemlich lange.
Und das ist schon, ja, auch 40 Jahre, ja, würde ich auch fast sagen. Ja. Auch 40 Jahre, ja. Ah, nicht ganz, okay, würde ich ein bisschen 35 Jahre.
Dass die Hörer dich ein bisschen einordnen können. Du bist Jahrgang 80, richtig?
Genau, richtig, genau.
Ja. Habe ich das richtig recherchiert?
Das ist perfekt, die Fakten stimmen. Der Faktencheck ist bestanden.
Da ist doch schon mal super. 1980 geboren, das heißt, als ich auf dem Wohnzimmerboden lag und Boris die Daumen gedrückt habe bei seinem ersten Wimbledon-Sieg, warst du zarte 5 Jahre alt. Insofern meine Frage oder der zweite Punkt in unserem Gäste-Tiebreak: zum Tennis gebracht?
Hat mich mein Vater, ein ehemaliger Handballer, der irgendwann die Knie und alles nicht mehr mitgemacht haben und dann gedacht hat, das Tennis wäre doch der richtige Sport für ihn. Und Klein Daniel ist dann mitgezogen.
Und hast du dann aufgesogen oder hat man dich eher zum Tennis erstmal tragen müssen?
Nee, das war eigentlich von Anfang an. Ich habe natürlich wie fast jedes Kind erstmal Fußball auch parallel gespielt, hatte dann aber in der Nachbarschaft 2, 3 Kinder, die auch Tennis gespielt haben und lustigerweise, das beschreibe ich glaube ich auch immer in dem Djokovic-Buch drin, dass unser Untermieter in unserem Haus ist die Familie Zofko gewesen, wo der Sohnemann Davis Cup-Sieger irgendwann mal geworden ist mit Kroatien im Doppel. Mit Ljubicic hat er glaube ich da auch einen entscheidenden Punkte geholt und mit dem, der aus Jahrgang 81, der war immer ein bisschen talentierter als ich. Wir haben aber gemeinsam angefangen und das hat sozusagen der hat unter uns gewohnt. Mit dem konnte ich auf der Straße spielen, auf dem Platz spielen. Mit dem habe ich sozusagen dann richtig losgelegt im Tennis.
Sehr schön. Du sagst gerade, der war talentierter als du. Du hast es trotzdem recht weit und sehr passabel weit gebracht. Du warst immerhin im Kader auch DTB, richtig?
Ja. Ja, richtig, ja, im erweiterten Leistungskader, genau, habe irgendwann mal einen Weltranglistenpunkt mir ergattern können.
Nein, und, echt? Oi.
Ja, okay. Ja, also. Über Umwege so ein bisschen erschummelt über die deutschen Hochschulmeisterschaften,
ja, immerhin.
bei denen man dann auch irgendwie Punkte sammeln konnte und genau, ja, da habe ich in zu späten Zeiten konnte ich dann noch sagen, ja, ein Weltranglistenpunkt steht zu Buche.
Also, Ihr hört schon, der Mann weiß, über was er schreibt, über was er podcastet, ganz im Gegensatz zu uns mit unseren zweistelligen LKs. Anyway, wenn ich Tennisprofi geworden wäre,
dann glaube ich, wäre ich nicht so lang Tennisprofi gewesen, weil ich dann doch so körperlich, ich kam dann, da können wir vielleicht nachher nochmal da auch so ein bisschen mehr so der Typ Bäcker gewesen bin, allein so vom Körperlichen her und einigermaßen fit war, dann war ich auch einigermaßen gut, aber jetzt heute schon meine Knie-OP wegen Knorpelschaden hinter mir habe und ja, habe dann ja auch Sport studiert, aber so die, es hat so ein bisschen das Filigrane, das Selbstverständliche eines Roger Federers
gefehlt.
Ich wäre ein Tennisarbeiter geworden und wäre dann wahrscheinlich eher frühzeitig mit vielen Wehwehchen nur noch sehr sporadisch auf der Tour aktiv gewesen.
Na, okay. Aber so hat es ja auch einen hoffentlich für dich erfüllenden Weg genommen. Denn stattdessen Tennis journalistisch zu begleiten ist?
Je nach Medium herausfordernd. Also ich habe das ja für verschiedene Medien gemacht, vom Boulevard wie für Bunte ja relativ lange, dann so Halbboulevard für den Fokus, für Tageszeitungen, auch eine Zeit lang beim Playboy gewesen. Und je nachdem, gerade bei Boris kommen wir ja drauf, für welches Medium ich dann da gearbeitet habe, dementsprechend sind die Protagonisten auch einem teilweise gegenübergetreten. Ne? Ich habe eine der mit der ich auch angefangen habe am Anfang und auch auf vielen Turnieren gereist bin, ist zum Beispiel Andrea Petkovic gewesen, die, als ich für Bunte war, gerade so mit ihrem Petko-Dance losgelegt hat und dem breiten Publikum ein Begriff geworden ist. Und natürlich, wenn ich mich wieder getroffen habe, haben wir oft nochmal ein paar Bälle vorher gespielt und haben uns gut verstanden. War dann aber relativ klar, dass die Bunte-Leser hauptsächlich interessiert, ob sie jetzt einen Freund hat oder nicht. Und das war natürlich gerade bei Petko ist ja bis heute was ihn relativ stark raushält aus der Öffentlichkeit. Ja, und da mussten wir dann die ein oder andere Diskussion ausfechten, wie wir die Geschichte drehen, was sie da wirklich sagen möchte. Dementsprechend ist das, ja, kommt immer darauf an, mit wem man sich unterhält und für welches Medium man sich mit demjenigen unterhält.
Spannend. Und wir kommen zu dem Thema Bunte gleich, kann ich euch versprechen. Und ich muss euch sagen, wie immer, hier ist nichts abgesprochen. Unsere Gäste kennen die Fragen nicht, aber du hast die ideale Überleitung zum fünften Punkt in unserem Tiebreak gestaltet. Wenn ich mir ein Medium frei aussuchen dürfte, in dem ich über Tennis publizieren darf.
Oh ja, da muss ich jetzt Kollegen nennen oder eine Zeitung nennen, über die ich noch nie gearbeitet habe, die ich aber selber sehr gerne lese. Ich glaube, da würde ich die Süddeutsche nehmen. Die mir eine der wenigen Zeitungen, wo es auch noch ein bisschen mehr Platz gibt für Tennis. Das habe ich auch bei meinen Stationen, gerade bei meinen Tageszeitungen zum Schluss gemerkt, dass Tennis doch relativ stark nach hinten wandert sowieso und dann ein bisschen weniger Platz bekommt. Und das ist bei den Kollegen der Süddeutschen manchmal noch ein bisschen anders und auch die Art zu schreiben mit so einem, sag ich mal, nicht Ironie, aber wo man zumindest auch Ironie manchmal vielleicht ein bisschen Platz hat, ein bisschen nicht so eine steife Sprache. Ich glaube, dann würde ich die Kollegen bei der Süddeutschen nehmen. Der Kollege Gerald Kleffmann, den treffe ich auch ab und zu ja mal. Machen das aber gut. Wie gesagt, das ist keine Bewerbung für die Kollegen, das können wir alle schon so weitermachen.
Na, also kann ich dir nur recht geben, jetzt aus Sicht des, wie soll ich sagen, des Tennisfans und der auch sehr viel über Tennis konsumiert, spricht eben auch liest, und das eben nicht nur in den sozialen Medien, was die Süddeutsche dort abliefert, ist toll, sowohl von der Berichterstattung, von den Hintergründen, aber eben auch vom Stil. Jetzt ganz aktuell haben sie natürlich drüben den Jürgen Schmieder, der Indian Wells begleitet. Auch immer tolle Artikel, kann man wirklich nur empfehlen.
Absolut, kann ich auch gleich nochmal den Hörern empfehlen.
Die einen ganz anderen Tiefgang haben. Ich meine, er lebt dort drüben, er lebt in L.A. Er bringt das amerikanische Feeling sozusagen noch rein. Ich habe es auch sehr genossen, ihn bei den US Open da zu verfolgen und so. Also bin ich vollkommen bei dir. Kann man nicht hoch genug loben, die Arbeit da der Süddeutschen Zeitung. Sechstens, so einen wie Boris Becker.
Gibt es auf der Welt nur einmal.
Ja.
Da bin ich mir wirklich sicher. Da war ich mir vorher fast schon sicher, bevor ich mit der Arbeit für den Podcast gestartet habe, weil ich ihn ja dann auch vorher immer wieder mal getroffen habe. Aber wenn man das mal erlebt hat, wollen wir auch nicht so viel zu viel wegnehmen, wie er sich in der Öffentlichkeit bewegt, wie die Öffentlichkeit auf ihn reagiert. Habe auch wirklich andere viele Sportler treffen dürfen, auch große Sportler, sei es Michael Schumacher, Dirk Nowitzki, so Konsorten, sowas wie mit Boris Becker habe ich nicht nochmal erlebt.
Ein Phänomen, bemerkenswert, faszinierend, für manche erschreckend, abstoßend. Wir kommen gleich dazu. Dann siebtens, letzter Punkt, letzter Aufschlag von mir, dein Return zu. Als Boris Becker 1999 sein letztes Match bestritt,
Hat sich die Welt für ihn danach verändert? Hat sich die Welt innerhalb von 24 Stunden verändert? Also kommen wir sicherlich auch ja nachher nochmal hinzu. Gerade
jetzt
für,
direkt.
Jetzt direkt,
jetzt genau. Direkt. Denn meine Anschlussfrage an dich und damit die Einleitung ist, worum geht's im Podcast Unser Boris?
Ja, der Titel, mit dem Titel haben wir natürlich versucht, gleich ein bisschen so eine Doppeldeutigkeit und auch den Inhalt ganz gut abzufangen. Ne? Wir haben mit sehr vielen Leuten habe ich gesprochen, die sich mit Boris Becker beschäftigt haben und ihn aus nächster Nähe, wirklich nächster Nähe gesehen haben. Aber natürlich auch unser Boris, wie wir alle, wie er unser Leben geprägt hat, mein Leben geprägt hat und wie diese Wahrnehmung auf diese Person, auf diesen Sportler gewesen ist. Und in diesem Jahr, was du ja im letzten Aufschlag angesprochen hast, 1999, da hat sich ja das genau geändert. Da ist er natürlich von dem Sportler innerhalb von einer Nacht praktisch zu einer Boulevardfigur geworden. Nicht, dass er vorher nicht auch schon im Boulevard stattgefunden hat, aber was ich auch ja fast überraschenderweise nach Veröffentlichung von vielen gehört habe, dass sie das gar nicht wussten, dass es wirklich an einem Tag gewesen ist, das Match gegen Patrick Rafter und abends dann die Besenkammer, vermeintliche Besenkammer mit Anna Ermakova. Das ist natürlich das ist seine Tochter. Mit der Mama von Anna gewesen, mit Angela Ermakova gewesen ist. Genau, und dass das so in diesen zeitlichen Abschnitten so schnell passiert ist und wirklich so die Abfolge, die Ereignisdichte so hoch ist, ist wiederum auch wirklich ein bisschen symbolisch für das Leben von Boris Becker. Und deswegen war für uns auch irgendwann klar, dass wir genau mit diesem Erzählstrang starten wollen und diesen Tag, diesen 30. Juni 1999 als Auftakt nehmen, um das Leben von Boris Becker in all seinen Höhen und all seinen Tiefen nochmal zu erzählen. Und da betone ich gleich nochmal und auch in seinen Höhen, weil das war mir persönlich, ich habe das ja schon ein bisschen ausführen dürfen, als Tennisspieler, als Tennisfan, als jemand, der Boris Becker immer begleitet hat, wirklich wichtig, dass wir Boris auch nochmal seine sportliche Bedeutung herausarbeiten und nicht nur mit oder am besten gar nicht mit hämisch Spott so auf diese Figur der letzten Jahre blicken, sondern wirklich diese Größe von ihm auch nochmal darstellen.
Sehr schön, sehr schön. Wir kommen gleich sozusagen zur ersten Folge und wie das Ganze startet, denn so sind wir beide sozusagen auch aneinander gekommen oder zueinander gekommen, um hier darüber zu sprechen. Aber ich kann dir da nur recht geben, die sportliche Würdigung, ich nehme das jetzt vorweg, denn ich habe natürlich alle bisher erhältlichen Folgen gehört, die gelingt dir und dem Team, das den Podcast produziert hat, wirklich sehr, sehr gut. Denn es ist natürlich schon so, es sind schon viele Jahre ins Land gegangen und gerade Daniel, mit dem ich den Podcast hier zusammen mache, ist eben einen ganzen Jahrgang oder mehrere Jahrgänge jünger als ich. Sprich, der hat den gar nicht mehr zu Lebzeiten in dem Sinne, also zu Sportlerlebzeiten, zu aktiven Zeiten erlebt. Genauso wie beispielsweise die Henrike Maas von MyTennis, die häufig bei uns zu Gast ist. Und du kommst dir halt da, und ich kokettiere damit jetzt nicht, aber du kommst dir da wirklich schon alt vor und früher und dies und jenes, du weißt, wovon ich spreche. Und ich habe viel darüber nachgedacht, inwiefern man überhaupt diese sportliche Brillanz und was mit uns in Deutschland passiert ist, als diejenigen, die entweder sowieso schon Tennis begeistert waren oder die es in einen Sog da reingezogen hat, das zu beschreiben und heute noch wertzuschätzen, finde ich, ist auf der einen Seite wichtig und fällt doch gleichzeitig so unglaublich schwer, weil genauso lang wie seine Karriere, seine aktive Karriere ging, geht inzwischen oder ja fast schon länger seine Karriere als Person des öffentlichen Lebens, als Celebrity, als Mann für die Klatsch- und Tratsch-Spalten bei Bunte. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass ihr da die Balance wahrt und diesen Versuch unternehmt.
Ja. Das war ja auch schon die Herausforderung, wo man sich bis zum Schluss nicht klar war, wen holt man da wirklich ab? Holt man die Nostalgiker, die Romantiker, wie vielleicht uns beide, ab, die da sich noch ein bisschen in die Jugend, in jüngere Jahre versetzen wollen, dass die das sozusagen als Zeitreise bestehen, aber verliert man dann auf der anderen Seite die Jüngeren, die ja auch gerade im Podcast-Bereich natürlich auch eine große Zahl an Hörern ausmachen, die sagen, ja, was will der mir jetzt den Boris Becker erklären? Das ist doch eh nur der Typ mit der Fliegenklatsche auf dem Kopf, der ab und zu mal auch früher Tennis gespielt hat. Und das ist für mich bis jetzt mit der positivste Effekt dabei, dass, wenn ich so dieses Feedback, was bei mir eingetroffen ist, man muss nicht alles mögen dabei, aber zumindest, dass das anscheinend gelungen ist, dass sozusagen die Schnittmenge sich aus beiden Zielgruppen, aus beiden angesprochenen Gruppen speist. Und das kann ich mit einem Lächeln auf den Lippen wirklich sagen, macht mich sehr froh.
Ja, das ist auch, weil ich habe auch darüber nachgedacht, es ist ja auch gerade für eine jüngere Generation heute so relativ schwer, das nachempfinden zu können, insbesondere dann, wenn du versuchst, das in Bildern nachvollziehen zu können. Denn natürlich kann man sich den ein oder anderen Sieg, das ein oder andere packende Match auf YouTube heute nochmal reinziehen. Nur, das ist ja nicht wirklich ein Vergnügen. Das ist aus heutiger Sicht sehr stark pixelig. Man muss sich eigentlich häufig viel, viel stärker denken, wo der Ball gerade sein könnte. Und deswegen finde ich, so viel Lob an der Stelle sei dann doch erlaubt, ist dir in dem Podcast und in diesen Folgen sehr, sehr gut gelungen, indem du eben die Menschen, die mit ihm sehr, sehr eng zusammengearbeitet, zusammengespielt oder ihn sehr eng erlebt haben, indem du die in einer, wie es ich bisher noch nicht erlebt hast, Detailgenauigkeit, aber eben auch in einer notwendigen Zeit und Dauer zu Wort kommen lässt, die ein anderes Medium so nicht bietet. War das für dich so der entscheidende, ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich mache einen Podcast, weil du hättest dich auch an einen Film wagen können oder ein Buch schreiben können?
Ja genau. Nee, aber da hast du eigentlich wirklich sehr, sehr den Punkt gut getroffen, dass man als selbst Podcast-Hörer auch von Sport oder auch aus anderen Bereichen schätze ich es sehr, dass die Leute da oft länger zu Wort kommen und man auch den Kontext einfach viel, viel besser einordnen kann und auch die Leute besser vorstellen kann. Und das war für mich auf jeden Fall ein Grund, das als Podcast zu machen. Als Beispiel kann man da zum Beispiel den Uli Kühnel aus der ersten Folge nehmen, der einem erstmal vom Namen her wahrscheinlich nicht so viel sagt, der Bespanner, Begleiter, Fahrer, wie man ihn auch immer bezeichnen möchte, von Boris über 10 Jahre gewesen ist und der wirklich bei jedem Turnier an seiner Seite gewesen ist. Kommt bei ihm noch dazu, dass er auch so als typisches Ruhrpott-Kind, er bezeichnet sich auch im Podcast als Straßenjunge aus Gelsenkirchen, auch eine gewisse Art zu sprechen hat, die auch einen gewissen Entertainment-Faktor hat, aber der halt wirklich beschreiben kann, wie das ist, mit Boris Becker um die Welt zu reisen, was er da so erlebt hat, was er für ein Typ auch war, woran er aus seiner Meinung nach dann auch gescheitert ist, aber da braucht man halt schon ein wenig Platz und ein wenig Zeit, dass derjenige auch ausholen kann. Ne? Das ist als in einem Podcast einfach am ehesten möglich. Ich habe auch in den Büchern, die ich geschrieben habe, auch wenn man da Zitate oder so verwendet, das sind dann halt doch oft nur 3-4 Zeilen und es bleibt dann, man bekommt dann schwieriger so ein Gefühl für so Leute. Das mag bei manchen, die man sowieso kennt aus dem Bereich, wenn wir jetzt bei Novak Djokovic oder so bleiben, einfacher zu sein, die auch schon in der Öffentlichkeit stattfinden, aber bei so jemandem, wo der Name einem erstmal nichts sagt, das ist, glaube ich, in der Tat dann das Podcast ein sehr, sehr gutes Medium, um die irgendwie wirken zu lassen und die den Hörern wirklich, dass die Hörer wirklich das Gefühl haben, sie kommen denjenigen nahe.
Sehr schön. Ich muss an der Stelle sozusagen meine erste Reaktion von vor 2, 3 Wochen, als ich das erste Mal darüber sprach, etwas einfangen. Ich werde sie aber trotzdem gleich nochmal wiederholen, weil es eigentlich die, was heißt die Aufforderung an euch draußen ist, wenn ihr das hört, oder die Bitte an euch, dran zu bleiben, falls es euch so gehen sollte wie mir. Meine erste Reaktion nach dem Hören von Folge 1 war, oh, warum starten die denn mit der Besenkammer? Und dann ist das, ich hau's jetzt erstmal nur so raus, und dann ist das wahnsinnig boulevardesk. Das war so bunte bildmäßig so. Das war so meine erste Reaktion. Und dann bin ich aber hingegangen und habe nochmal drüber nachgedacht und habe jetzt eben, wie gesagt, alle erhältlichen Folgen gehört, um meines jetzt besser einordnen zu können. Ja? Aber wer wäre ich, das jetzt einzuordnen? Sag du uns doch mal, warum dieser Start? Welches Ziel verfolgt eigentlich die Startepisode? Und kannst du die Menschen beruhigen, denen es so erging wie mir?
Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also ich kann das erstmal auch, das ist ein relativ normales Gefühl, auch kann ich jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, dass du da irgendwie seltsame Antennen hast und das so, und es ist überhaupt nicht so, man überhaupt nicht so empfinden kann. Es ist, glaube ich, schon, wie ich eben auch schon gesagt habe, die erste Folge ist schon der Versuch, diesen Wahnsinn im Leben von Boris Becker zu zeigen. Diese zwei Seiten, die er hat, und auch diese Zeitenwende, die sich auch bei ihm vollzogen hat. Vom Tennisspieler dann wirklich zur Boulevardfigur und auch zur derjenige, der wirklich die ein oder andere, sehr viele ungünstige Entscheidungen in seinem Leben danach danach getroffen hat. Und da kommt man natürlich dann nicht so ganz weg von einer auch boulevardesken Betrachtung, ne? Weil es dann einfach sich sehr, sehr viel auch auf diesem Parkett abgespielt hat. Wiederum nicht nur, aber natürlich die Gewichtung hat sich verschoben. Wo dann zu seiner Spielzeit vielleicht 80-20 war, 70-30, ist dann mindestens 50-50 relativ schnell geworden für Boulevard sportliche Betrachtungsweise. Und dann hat sich dann wirklich das Mehrheitsverhältnis zum Boulevard verschoben. Und ich glaube, die Idee war, so zu starten, kam auch ein bisschen, als ich das Go oder die Zusage von Uli Kühnel hatte, der ja an dem Tag dabei gewesen ist. Man kann einiges auch finden, recherchieren, aber ich konnte halt wirklich den Uli Kühnel fragen, war das so? Also wann war das? Um wie viel Uhr war das so? Wann habt ihr in der Lobby gewartet und Boris kam nicht?
Und das ist auch neu, das muss man sagen, oder beziehungsweise das war und ich habe sehr viel über Boris Becker gelesen und sehr eigentlich alles Begleitete, Fanboy sozusagen. Dass dieses Abend, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen, ihr solltet den Podcast hören, aber dass dieses Abendessen, ja, mit Uli Kühnel und Mike De Palma und Boris, sozusagen sein innerster Circle, sein Trupp, ja, dass das so nie stattgefunden hat, wie man immer meinte, und er dann da irgendwie dann Besenkammer und so, sondern ganz, ganz anders stattgefunden hat, das ist wirklich top recherchiert. Und ich habe mich nur gefragt, so, du hast da keine Quellenangabe in dem Sinne. Woher weißt du das? Du musst jetzt nur sagen, du hast es recherchiert und es war so, ja. Aber das war wirklich, das fand ich bemerkenswert.
Ja, klar. Bei dem einen oder anderen habe ich ja schon gesagt, kann man sich ja denken, ja. Wer mir da sozusagen das Go dann gegeben und gesagt, ja, das war so. Ich glaube, eine Sache habe ich sogar noch vergessen bei dieser Runde, die du sagst, das habe ich nachher ein bisschen geärgert, dass ich es nicht noch irgendwie reingeschrieben habe, dass Karl-Uwe Steeb auch dabei gewesen ist, was man auch nicht unbedingt wusste. Der gehörte auch zu denjenigen, der in der Lobby gewartet hat auf Boris und auch mit ihm dann den Karriereabschluss feiern sollte. Genau, ja, und in der Tat, das war mir halt dann wichtig, dass das wirklich rauskommt, aber wenn man mit dem Anspruch rangeht, man bildet einen ganzen Tag ab, da muss natürlich auch dieser Tag dann mit Leben gefüllt sein. Also man kann nicht sagen, ja, sie sind zum Center Court gefahren, hat gespielt gegen Patrick Graf, da hat verloren, Pressekonferenz und dann danach Besenkammer, sondern es muss schon detailliert irgendwie erklärt worden sein. Und da war ja glücklicherweise auch noch ein anderer Journalistenkollege, der damals dabei war, der Jörg Almaroth, der konnte dann einspringen in der Phase, wo Uli Kühnel sich nicht mehr so genau erinnern konnte, was direkt danach dem Match passiert ist im Deutschen Haus.
Im Deutschen Haus und im Becks Bier, was
genau.
über alle Tische geflogen ist.
Genau, ja. Und als ich dann sozusagen da, den Jörg Almroth kenne ich ihn auch schon relativ lange, dass wir, als ich sozusagen diese Komponenten zusammen hatte, dann habe ich gedacht, nee, dann sollten wir wirklich versuchen, mit einer relativen detaillierten Rekonstruktion dieses Tages, dieses Tages zu starten, weil wir dann irgendwann aus meiner Sicht genug hatten, dass es Sinn ergibt.
Also insofern, ich kann euch nur einladen, zu starten, den Podcast zu hören. Und wenn es euch so geht bei der ersten Folge wie mir, beruhigt euch, im Nachhinein macht das alles Sinn, wenn man alles gehört hat, weil es ist wirklich, und ich finde, das hast du sehr, sehr sauber auf der einen Seite herausgearbeitet, aber eben auch für dich erkannt, das so an den Anfang zu stellen, dass das wirklich wie eine Zäsur ist, die sich in einem einzigen Tag verdichtet und dieses irre Leben, diese irre Biografie, um es mal nicht nur auf den Sportler zu beziehen, sondern diese Biografie dieses Menschen Boris Becker wirklich auf diesen einen Tag unglaublich verdichtet, und insofern steigt da ein, das ist wirklich, wirklich grandios. Und ihr merkt schon, die also bei mir natürlich auch getragen aus der Begeisterung für Sportlerbiografien und in dem Fall natürlich für einen Sportler, den ich ganz besonders vom ersten Tag an mitbegleitet habe, frage trotzdem, können mit dem Podcast denn jetzt auch hier mein Co-Host Daniel und jüngere Menschen was anfangen? Oder ist das jetzt wirklich nur was so für die Älteren wie mich? Was würdest du sagen?
Ich glaube und hoffe natürlich schon, dass auch die Jüngeren, dass auch mein Namenskollege damit was anfangen kann, weil es natürlich diesen Wahnsinn um ihn herum denen vielleicht auch nochmal nahe bringt. Jetzt sind natürlich Tennis Insider auch schon nicht ganz unbefangen und wissen natürlich, dass Boris mal ein großer Sportler gewesen ist, aber so manchen ist diese Größe dann nicht so ganz bewusst. Also geht es los, um dann den Schwenk wieder ein bisschen zu seiner Insolvenz zu machen, bestverdienender Sportler, teilweise Weltsport zum Weltsportler, Sportler des Jahres gewählt worden. Das ist mir auch nochmal klar geworden, wenn ich mich mit noch älteren Menschen, die ihn begleitet haben, gerade am Anfang unterhalten habe, die auch nichts mit Tennis zu tun haben, dass wirklich die aufgestanden sind nachts, um Boris Becker zu gucken. Das mag uns ja, weiß ich, wenn wir jetzt Football-Fans oder so sind, mal so gehen, dass wir irgendwie ein NFL-Spiel nachts gucken, aber dass wirklich jemand, der mit Sport nichts zu tun hat, nachts um 3 Uhr aufsteht, um Boris Becker sich anzugucken, dann kann man sich heute teilweise wirklich nur noch schwer vorstellen, wo jeder so seine Nischen hat, in denen er sich ausschließlich bewegt. Da ist auch immer meine Uroma mir nochmal in den Kopf gekommen, die irgendwie mit 85 ich irgendwann mal bei uns am Garagentor mit einem Tennisschläger in der Hand gesehen habe, die nie mit Tennis was zu tun hatte, die mir dann damals noch als kleiner Junge irgendwann gesagt hat, ich wollte mal probieren, das sieht beim Boris immer so einfach aus. Ne? Und das ist so eine, diese Faszination, diese Bewegung, die er ausgelöst hat auf ein ganzes Land. Dann sind wir ja wieder bei unser Boris. Ich glaube, das ist für Jüngere doch nochmal auch spannend nachzuvollziehen. Und vielleicht haben sie dann ein bisschen eine Erklärung auch für andere Verhaltensweisen, die sie mitbekommen haben, sozusagen im Boulevardleben, dass dann nicht entschuldigt. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man nicht sagen soll, der konnte nicht anders. Der konnte sicherlich oft anders. Aber wenn man trotzdem so gelebt hat wie er, so diesen Wahnsinn, seitdem er 16, 15 ja eigentlich ist, um ihn herum mitzubekommen hat, da muss man ein wenig wie Markus Lanz reden. Das macht was mit einem. und ich glaube, dass das gerade für Jüngere, und das ist auch das Feedback, was ich bis jetzt ehrlicherweise bekommen habe, doch auch wirklich spannend ist, das nochmal nachvollziehen und sich zu vergegenwärtigen.
Kann ich dir nur recht geben. Was glaubst du, was war die größte Hürde bei dem Projekt? Die größte Challenge, größte Herausforderung?
Also natürlich manche Leute zum Reden zu bringen. Also Uli Kühnel zum Beispiel hat eine Zeit lang gedauert. Wer auch, muss ich schon sagen, lang gedauert hat, war Günter Bosch.
Das glaube ich.
Mit Günter Bosch zu sprechen. Ich weiß nicht, ob du dich, ihr euch daran erinnerst, letztes Jahr kam ja dieser Film Der Rebell raus, hat mir seine Tochter wirklich eindringlich erzählt, dass da die Interviews, die er dafür gegeben hat, ihm nicht gefallen haben, weil die Leute von Tennis nicht so viel Ahnung hatten. Ich habe ihm dann ganz, ganz schnell mein Buch über Djokovic geschickt, dass er da mal reinlesen kann. Und glücklicherweise hat ihm das gefallen. Das war für mich eine ganz skurrile Situation, kann ich nur kurz erzählen, habe ich auch gar nicht im Podcast erzählt, dass ich dann für Günter Bosch das Buch signieren musste. Also ich saß sozusagen mit einer der prägenden deutschen Tennistrainern überhaupt zusammen und war für mich auch, ich habe ihn persönlich das erste Mal getroffen, auch irgendwie ein besonderes Moment, ein schöner Moment, und auf einmal reicht der mir das Buch rüber und will, dass ich ihm da eine Widmung oder so reinschreibe, war auf jeden Fall für mich auch ein sehr schöner Moment, aber das hat auf jeden Fall auch gedauert, ihn dann zu überzeugen. Wurde dann ein sehr, sehr langer Tag in Berlin mit ihm. Und der letzte, wo es auch noch schwierig war, nicht schwierig, aber auch gedauert hat, das ist die Folge, die jetzt dann kommt, das ist die Folge 5, da ist Gebhard Gritsch drinne in einem sehr, sehr langen Interviewpassage, der ehemalige Physiotherapeut von Djokovic, der Österreicher, der mit Boris da auch jahrelang umhergereist ist, auch in der Phase, als es dann losging mit der Insolvenz, und er erzählt, wie er sich immer noch als wirklich ein enger Freund von Boris sieht und wie er das miterlebt hat, wie Boris dann auf einmal sich ein bisschen verändert hat, aber zumindest wie diese Thematik an ihm einfach genagt hat. Und Gebhard hat eigentlich gesagt, er hätte Boris immer zugesagt, dass er das in der Öffentlichkeit sowas nicht macht, aber ich habe mit ihm da auch schon ein, zwei andere Sachen gemacht, und da hat er gesagt, lass uns erstmal sprechen und dann schauen wir mal, wie das so wird, und dann hat er aber direkt nach dem Gespräch gesagt, können wir alles so eins zu eins verwenden, und dann war Gebhard auch im Kasten sozusagen. Das war, glaube ich, schon bei den Einzelnen die größte Herausforderung, dass sie die zum Reden zu bringen und reden zu wollen, weil natürlich auch das ein oder andere Fettnäpfchen gibt, in das Boris auch getreten ist und so, wo manche auch mit dem Thema, mit dieser Person nicht mehr so viel zu tun haben wollen.
Sehr gut, und ich kann es an der Stelle nur unterstreichen, dass auf der einen Seite natürlich das Medium Podcast den Raum und die Zeit, vor allen Dingen die Zeit bietet, diese Menschen so ausführlich zu Wort kommen zu lassen. Und ich finde, was euch, deinem Team und dir eben sehr gut gelungen ist, ist eben diese Vertrauensbasis zu schaffen. Denn dadurch kann man schon sagen, also wenn ihr den Podcast hört, wir machen sonst nicht so viel Werbung für andere Podcasts, ihr sollt ja unseren
hören. Beide, natürlich.
Nein, beide. Ja. Nein, es sind wirklich auch Aspekte und Anmerkungen dabei in einer Tiefe, in einer Detailgenauigkeit, mitunter auch Bewunderung und Herzlichkeit, ja, dem Menschen Becker gegenüber, dem Sportler Becker gegenüber. Es ist wirklich hörenswert, muss man wirklich sagen. Und selbst wenn man mit der Karriere, mit der sportlichen Karriere von Boris Becker nicht ganz so viel zu tun hatte, wer an Sportlerbiografien interessiert ist, wer, keine Ahnung, sich immer wieder gefragt hat, wer, keine Ahnung, The Last Dance mit Michael Jordan gesehen hat und davon fasziniert ist, was Sportler antreibt, wie die anderen Menschen mitreisen können. Auch genau dieser Aspekt kommt nicht zu kurz in deinem Podcast über unseren Boris. Und insofern würde ich dich gerne zum Abschluss unseres Gesprächs fragen, was denkst du eigentlich persönlich über Boris, wenn du das sagen möchtest an der Stelle?
Ja klar, gerne, absolut. Ich meine, das ist nicht, ja, Boris ist, ich überlege gerade, ja, du hast eben auch schon gesagt, dass du ja auch als Fan ihn lang begleitet hast, und er ist absolut schwer zu greifen. Er ist, ich habe Interviews mit ihm geführt, da hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ihm nahe und wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge, waren wir natürlich auch, und war alles wunderbar. Es gab Interviews, wo er dann einem das Gefühl gab, einen nicht zu kennen, und war in dem Moment vielleicht auch so, man wird so viele Leute auf ihn einprasseln, hat er einem vielleicht auch dann ab und zu mal wieder vergessen. Also er kann einem das Gefühl geben, sehr, sehr nah an ihm dran zu sein und dann wiederum sehr, sehr weg. Und dann können wir halt ein bisschen die Klammer auch ganz am Anfang schließen. Ich glaube einfach auch, wenn man das vergleicht, da kommt da dann auch mal Diskussionen mit anderen Straftätern, mit anderen Sportlern, wer sich wie wo verhält, dann ist mein Resümee schon immer zu der Person Boris Becker, die gibt es halt nur einmal. Da gibt es keine Blaupause, wie man sich verhalten kann, was richtig oder was falsch ist. Dass man sich an Gesetze halten sollte, ist sicherlich richtig, aber die Beweggründe und wie so ein Leben dann so verlaufen kann, das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man sich nicht mit der Person Boris Becker beschäftigt hat. Da kann man dann so auf Uli Hoeneß verweisen, da fehlt dann aber die komplett globale Faszination für die Person. Uli Hoeneß, bei uns eine sehr, sehr große Person des öffentlichen sportlichen Lebens, kennt in Australien, in den USA, in Asien niemand. Aber wenn Boris in den Ländern über die Straße geht, sind sofort 100 Leute um ihn herum, heute noch. Und wie gesagt, ich will damit nur sagen, dass diese Einflüsse, die dieser Mann hat, die auf ihn einprasseln seit 40 Jahren, sind unglaublich. Und deswegen würde ich sagen, für mich ist Boris, um es pathetisch zu sagen, Boris ist einfach einzigartig.
Vollkommen bei dir. Und es ist lustig, ich habe in der Vorbereitung auf unseren Podcast auch nochmal gedanklich solche eben insbesondere deutschen Sportler, Weltklasse-Sportler durchgegangen. Und mir ist kein Vergleichbare eingefallen. Also es geht jetzt nicht darum, war Marc Schmeling größer als Boris Becker oder sowas. Aber selbst ein Franz Beckenbauer ist in den Facetten, wie du Boris nachzeichnest in dem Podcast, wie man ihn auch erleben kann, und ganz egal, was man von ihm hält, ja, ist, glaube ich, selbst ein Franz Beckenbauer nicht vergleichbar. Mit Abstrichen vielleicht noch und tragisch genug, weil wir können es heute nicht mehr einschätzen, wäre es vielleicht gewesen ein Michael Schumacher, der aber wiederum ganz anders zu verorten ist von seiner Persönlichkeit. Ja. Aber insofern ist es wirklich eine Einzigartigkeit. Und ich kann dir an der Stelle, wir sind ein subjektiv leidenschaftlicher Podcast, wir müssen hier nicht neutral sein, wir haben die Kollegen der SZ vorhin gelobt. Ich kann dir nur sagen, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dich dieses Projektes angenommen hast, dass du das auf die Bahn gebracht hast. Es ist wirklich großes Hörvergnügen und ganz, ganz 5 Sterne Hörempfehlung von uns Tennisproleten. Und ich danke dir ganz herzlich, denn du hast mir damit als Boris Becker Fan, Begleiter, wie auch immer, der ersten Stunde, ja, eine ganz große Freude bereitet und auch mit ganz vielen Insights und ganz, ganz herzlichen Dank.
Ah, das freut mich wirklich sehr. Das ist, da wird man ja fast schon ein wenig rührselig, muss ich wirklich sagen, dass das ja auch der Grund ist, warum man es auch gemacht hat. Das ist wirklich, wenn man so ein Feedback bekommt, dann freut mich wirklich sehr und hoffe auch, dass die letzten beiden Folgen dieses Vergnügen aufrechterhalten. Danke, ich danke dir also wirklich sehr herzlich.
Ganz bestimmt, Daniel. Eine Abschlussfrage noch. Schon ein Folgeprojekt in der Pipeline?
ja, mein Gott, wie viel kann man jetzt sagen? Okay. Ja, gibt schon eine Art ein größeres Folgeprojekt, das gerade so am Stehen ist, wo ich mich auch weiter sicherlich um dramatische Fälle im Sport drehen würde, nicht mehr ganz so monothematisch. Und dann muss man natürlich schon ein bisschen so einen kleinen Cliffhanger vielleicht machen. Ist es ja nicht ganz ausgeschlossen, dass Boris sich auch noch zu meinem jetzigen Projekt regt. Habe von den ein oder anderen Kanal erfahren, dass er auch da das schon sich damit beschäftigt und auch da sich auch Kontaktdaten von mir hat geben lassen.
Hey, okay.
Da bin ich gucke öfters mal auf mein Handy und schaue, was da für ein Anruf mal kommt. Und da würde ich natürlich nicht Nein sagen, wenn ich mich mit Boris auch nochmal zu dem Projekt unterhalten kann. Aber da kann ich leider nichts Konkretes sagen. Da ist momentan noch viel Hoffnung dabei, einfach nur.
Das wäre natürlich grandios und trotzdem darf ich das sozusagen an der Stelle werten, dann musst du dich nicht selber loben, wie du es gemacht hast. Ich finde es trotzdem gut, dass das nicht von Boris Becker autorisiert ist und dass es eben nicht zusammen mit Boris Becker gemacht worden ist. Denn ich glaube, eine der Schwächen der heutigen Sportproduktionen, egal ob die visuell, audiovisuell, journalistisch sind, ist, dass biografische Darstellung immer stärker in die Regiekunst des zu Biografierenden fallen. Das hat irgendwann mal angefangen mit Stadion TV, keine Ahnung, bei den Bayern, beim HSV, mit Aufkommen von Amazon und Netflix mit entsprechenden Dokumentationen, die total als Dokumentationen herkommen. Für mich aber nichts anderes. Ich verurteile es nicht, aber es ist Fan-TV. Ja. Ja, da ist keine kritische Distanz. Und jetzt eben ganz aktuell natürlich auch die gesamten Diskussionen um Harry und Meghan. Ist das dann das, was ich wirklich hören möchte? Ja, das ist, sag ich mal, ich kann mir da boulevardeske Unterhaltung ansehen. Aber insofern finde ich es gut, dass es in dem Fall nicht von Herrn Becker, wie auch immer, autorisiert wurde. Aber wenn es als Folgeerscheinung oder als Follow-up erscheint, drücke ich dir natürlich die Daumen und werde einer der Ersten sein, der es hört.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gerne. Ganz, ganz lieben Dank, Daniel. Lieben Dank euch draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, gerne euer Feedback an kontakt@tennisproleten.de. Natürlich auch auf den sozialen Medien, Twitter, Insta, Facebook unter Tennisproleten. Ihr kennt das. Wenn ihr weitere Anregungen, Kommentare habt, gerne schreibt mal. Wir haben immer gerne euer Feedback, egal ob positiv oder negativ, denn wir können was draus basteln und uns auch in der Zukunft weiterentwickeln als Podcast für euch. Jetzt weiterhin viel Spaß mit Indian Wells. Dann geht's direkt für die einige von euch weiter nach Miami. Für die anderen, die können den Fernseher einfach anlassen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.